dass man zum Beispiel dann mit Apple ins Geschäft kommt, mit Amazon, die dann nämlich sagen, boah, das ist ein tolles Produkt für unsere Plattform. Und die können das natürlich sofort global ausrollen in einem Schwung. Und das ist eigentlich der große Plan.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und heute wollen wir Sie über eine wichtige Entwicklung in der Unterhaltungsindustrie informieren, die Sie voraussichtlich alle betreffen wird, zumindest wenn Sie sich für Fußball interessieren. Moment mal, Christoph, ist Fußball ist doch nicht Teil der Unterhaltungsindustrie, sondern Volkssport, oder?
Ja, Sport ist es immer noch. Es geht ja um Tore, um Punkte, Meisterschaften, Pokale und natürlich vor allem um die Ehre. Aber angesichts der Milliardensummen, die global in den Fußball fließen, wird das Ballbusiness mehr und mehr Teil der Unterhaltungsindustrie. Das kann man schon sagen.
Der Mann, den Sie gerade gehört haben und gleich noch intensiver hören werden, ist Christoph Nesshöfer, der Experte bei uns in der Redaktion des Manager-Magazins zu allen Themen, die Sport und Wirtschaft miteinander verbinden. Bislang haben das, also die Verbindung von Wirtschaft und eben der deutschen Lieblingssport Fußball, in Deutschland Menschen versucht, deren Namen Sie vermutlich kennen. Karl-Heinz Rummenigge, langjährig Chef des FC Bayern München, Hans-Joachim Watzke, Rummeniges Pendant bei Borussia Dortmund oder auch Oliver Bierhoff, der DFB-Manager. Die sind alle raus aus dem Amt oder kurz davor. Christoph Nesshöfer hat sich also auf die Suche gemacht nach einer Antwort auf die ebenso naheliegende wie relevante Frage. Wer stößt in diese Lücke? Wer sind die neuen Machtmenschen des deutschen Fußballs? Und vor allem, was haben sie vor? Das Thema unseres heutigen Podcasts lautet also Generationswechsel in der Bundesliga. Warum der ehemalige Medienmanager Fernando Caro der neue starke Mann des deutschen Fußballs ist. Ja, Christoph ist bei seinen Recherchestreifzügen eben auf eine sehr interessante Person gestoßen, an der sich lernen lässt, was mit dem Fußball in Deutschland in den nächsten Jahren passieren könnte. Ich habe den Namen gerade genannt. Fernando Caro, der starke Mann der derzeit stärksten Fußballfirma Deutschlands, Bayer 04 Leverkusen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Christoph heute Morgen Zeit hat. Sie haben ihn schon kurz gehört. Guten Morgen, Christoph.
Guten Morgen, Sven.
Ja, Christoph, Bayern 04 Leverkusen ist die Mannschaft der Stunde im deutschen Fußball. Am Dienstag ist sie ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Sie ist Tabellenführer. Am Samstag kommt es zum Spitzenspiel gegen Bayern München. Fußball-Deutschland redet über den Mittelfeldstrategen Florian Wirtz und den alerten Chefcoach Xabi Alonso. Und du redest von Fernando Caro. Warum?
Ja, er ist der Mann hinter dem Aufschwung bei Bayern 04. Er ist formal der Vorsitzende der Geschäftsführung, aber er agiert eigentlich wie ein CEO, ganz strategisch, ganz clever. Das Besondere an ihm ist, er ist erst seit 5-6 Jahren im Fußball. Er ist ein Branchenneuling eigentlich noch immer. Aber hinter ihm liegt eine beeindruckende Karriere bei einem sehr großen deutschen Konzern, Bertelsmann. Da hat er es bis in den Vorstand geschafft.
Okay, aber auch Fernando Caro schießt keine Tore oder verhindert welche. Was macht ihn besonders? Was hebt ihn ab? Warum ragt er heraus? Und war dir eine intensive Recherche wert?
Naja, Fußball ist für Manager schon eine sehr große Herausforderung, betriebswirtschaftlich, strategisch. Man hat dieses klassische Beispiel, dann kommt der tolle Wunderstürmer, den man im Sommer für Millionen verpflichtet hat. Kurz vor Ende der Saison setzt er den Elfer an den Pfosten, prompt ist die Champions-League-Qualifikation futsch und dir fehlen dann in deinem Etat, der im Juli anfängt zu laufen, plötzlich 25 Millionen von einer Minute auf die andere. Das gibt es in dieser Dramatik in nicht vielen Branchen, sage ich mal. Und Manager müssen halt versuchen, mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen, indem sie das strategisch clever führen. Gutes Management eines Clubs sorgt nicht automatisch für Sieger auf dem Platz, aber ein professionelleres Management kann einen Beitrag leisten dazu. Und was Herr Caro bei Bayer 04 macht, ist eben, dass er diese Fußballfirma Stück für Stück professionalisiert mit seinen Erfahrungen von Bertelsmann. Also er hat Bayer 04 eine kräftige Portion Bertelsmann-Management verordnet und funktioniert im Moment ganz gut.
Mhm. Dieses Management von Unwägbarkeiten, das du beschrieben hast, extrem ausgeprägt im Sport, im Fußball, aber natürlich was eigentlich alle Managerinnen und Manager in allen Branchen mehr denn je gerade beschäftigen muss. Wir haben hier an dieser Stelle auch häufig über die makroökonomischen Unwägbarkeiten, die geopolitischen gesprochen. Insofern lehrreich mal zu gucken, was Fernando Caro macht. Hast du Beispiele für dieses erfolgreiche Management?
Ja, da gibt's jede Menge. Ich würde mal die Überschrift nehmen. Er hat vor allem ganz viel Aufwand betrieben, um den Club, das Unternehmen, zu einem Team zusammenzuführen. Im Fußball ist oft so, dass die Fußballclubs eigentlich zwei Firmen einer sind. Die eine Firma ist alles, was um die Profimannschaft passiert, also die Spieler natürlich, die Trainer, die Betreuer. Das ist aber eine sehr abgeschlossene, extrem gut honorierte Teilfirma. Und dann gibt's noch den Rest der Leute in der Fußballfirma, im Unternehmen, die sich ums Marketing kümmern, um die Spieltage und so weiter. Das sind oft mehr Leute als um die Mannschaft herum sind, aber die machen ihr Ding ziemlich unabhängig davon. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für jemanden, der die Firma insgesamt leitet. Und Herr Caro hat sehr viel investiert, um Teambuilding zu betreiben. Er hat die Unternehmenskultur verbessert, daran gearbeitet, die Belegschaft geeint, interne Kommunikation verbessert, um alle mitzunehmen. Er hat die Ziele höher gesteckt. Er sagt jetzt offen, dass Bayer 04 mal wieder einen Pokal gewinnen möchte und nicht immer nur Dritter sein möchte oder Vierter oder Zweiter. Er hat Personalentwicklung eingeführt, das gab es vorher auch nicht. Das wird sogar mit Spielern gemacht, weil er sagt, man gewinnt Spiele eben nicht nur mit guten Beinen und Füßen, sondern eben auch mit dem Kopf. Lustigerweise hat das übrigens Herr Alonso fast wortwörtlich gerade gesagt, als die auch so knapp gegen Stuttgart gewonnen haben. Das Zitat von Alonso war so nach dem Motto, wir sind sehr stark im Kopf und deswegen haben wir das Spiel gewonnen. Das finde ich sehr interessant. Ein Beispiel wäre, er hat bei Bayer 04 einen standardisierten Recruiting-Prozess für alle wichtigen Positionen eingeführt. Im Fußball ist es ja immer noch so, dass selbst Top-Jobs besetzt werden, indem der Chef mal durchs Handy scrollt und guckt, welche Telefonnummern er da alles gespeichert hat. Dann ruft man halt ein paar an.
Und du hast Anzeichen dafür, dass das auch wirklich tatsächlich konkret jetzt einen Anteil an dem Erfolg auf dem Rasen hat?
Ja, ich denke schon, dass das Management ein wichtiges Element des sportlichen Höhenflugs von Bayer 04 ist. Es gibt ein ganz schönes Beispiel. Das zeigt auch wieder, wie irre dieses Fußballgeschäft ist. Weil wenn sich die Fußballexperten werden sich erinnern, vor etwas mehr als einem Jahr, also im Oktober oder ein bisschen anderthalb Jahre, im Oktober 2022 stand Bayer 04 Leverkusen auf dem Abstiegsplatz. Da hatte der Herr Caro ja auch schon 4 Jahre da gewirkt und das war so eine Art Systemversagen. Es brach einfach alles zusammen. Und jetzt wird's ja spannend. Was macht der Manager dann? Was lernt er da draus? Und ich glaube, Herr Caro hat dann gelernt, dass es auf ganz kleine Dinge in so einer Fußballmannschaft ankommt, dass die funktioniert. Dass die nicht unbedingt immer die allerbesten Spieler haben muss, aber dass die Mannschaft, die Hierarchie muss funktionieren, du musst eine gute Mischung haben von erfahrenen und jungen Spielern und natürlich auch einen Trainer, der die dann zusammenfügt. Und das war damals eben nicht der Fall, weil man auf die bestimmten Dinge nicht geachtet hat, unter anderem auch darauf, wie groß die Disziplin der Fußballer ist. Also die kamen halt mit einigen Sachen durch damals, die professioneller Lebensführung nicht unbedingt entsprechen. Und das hat er dann repariert. Er hat zum einen den Xabi Alonso geholt als neuen Trainer. Das ist natürlich ein Weltstar im Fußball, der aber von seinem ganzen Charakter jemand ist, der extrem nüchtern ist. Man sieht ihn ja auch selten lachen in der Öffentlichkeit. Jetzt am Dienstag hat er mal gelacht, aber ganz nüchterner Typ, der extrem auf Disziplin und professionelles Verhalten achtet. Und die Spieler nehmen das natürlich von ihm auch anders an, wenn du da jemanden hast, der alles gewonnen hat in seiner Zeit. Und ein bisschen später hat er noch eine Sache geändert, der Herr Caro. Der hat sich jemanden gesucht, der ein Team, das Team managt. Die meisten Clubs haben so Teammanager. Das heißt, jemand, der darauf achtet, dass die alle ihre Termine wahrnehmen, die sie haben, der die praktisch organisiert. Und da hat er jemanden geholt, den Thomas Eichin. Der ist zwar auch mal Profi gewesen, aber der hat eine Riesenerfahrung im Management. Der ist Ende 50, also nicht so ein Jungspund. Der hat lange einen Eishockey-Club in der Bundesliga geleitet, die Kölner Haie. Der hat dann lange, war bei Werder Bremen Sportgeschäftsführer. Und eigentlich ist der überqualifiziert für den Job, den er jetzt hat. Aber der Caro wollte einfach jemanden haben, der managen kann, der strategisch denkt, der genug Autorität hat, sich nicht mit den Spielern ankumpelt, wie das viele andere machen, wenn die jünger sind, der Regeln setzt, führt, und zwar direkt auf dem Platz, neben dem Platz in der Kabine. Und das hat er geschafft.
Ja, Abstiegsgefahr, Systemversagen ist ja was auch in anderen Konzernen mitunter oder gerade auch in diesen Zeiten ein Thema ist und dann zu der Frage führt, wie führe ich mein Team? Insofern wirklich interessant, wie die das da machen. Und mehr dazu haben wir ja in unseren Shownotes, in deinem Beitrag, wo du nochmal sehr intensiv schilderst, wie Fernando Caro das macht. Lass uns hier einen Blick werfen, wirklich nochmal auch auf die Person Fernando Caro, du hast ja gesagt, ist eigentlich ein Novize in dem Geschäft. Profifußballer war er nie, wie viele seiner Amtskollegen. Wo kommt er her? Was zeichnet ihn aus?
Na, er ist schon mit dem Fußball aufgewachsen, weil er in Barcelona aufgewachsen ist. Und er hatte das Glück, dass seine Mutter, die einige Profis vom FC Barcelona in den früheren Jahren in Spanisch unterrichtet hat, also zum Beispiel Hans Krankel, österreichischer Superstar, Nationalheld, Schellen seit Cordoba, oder auch Udo Lattek, den deutschen Trainer, die saßen also bei Carus zu Hause und der kleine Fernando saß dann bei denen auf dem Schoß, wenn die Mutter den Spanisch beibrachte. Also er hat einen sehr frühen Bezug zum Fußball bekommen. Er ist ein unheimlich emotionaler, sportverrückter Typ. Muss man einfach sagen, wenn man ihn 5 Minuten erlebt hat, dann weiß man, der Typ brennt, der will gewinnen und der lebt und leidet mit seiner Leidenschaft für Sport. Und was er von Bertelsmann mitgebracht hat oder was er da gelernt hat, ist oder was er da bewiesen hat, er hat war fast 25 Jahre bei Bertelsmann, hat da als junger Hochschulabsolvent angefangen. Und hat sich in dieser Zeit immer wieder in neue Branchen eingearbeitet, sich neuen Herausforderungen gestellt, als er eben immer weiter aufgestiegen ist, weil er eben sich als guter Manager erwiesen hat und hat deswegen diese Fähigkeiten erworben, neue Branchen ganz schnell zu durchdringen und zu verstehen, worauf es da ankommt, was die Besonderheiten sind. Weil man hat ja im Management gibt viele Sachen, die mal allgemeingültig sind, die man beherrschen sollte, wenn man es nach oben schaffen will. Aber es gibt natürlich in jeder Branche Spezifika. Und wir haben ja gerade schon gesagt, im Fußball ist das zum Beispiel dieses Erratische, dass man eben nur ganz schwer das Verhalten oder dass die Ergebnisse auf dem Platz durch gutes Management beeinflussen kann.
Sozusagen diese Eigenschaft, die trifft jetzt auf eine Phase in dem Fußballbusiness, in der Unterhaltungsindustrie, Fußball, wo diese Eigenschaften besonders gefragt sind. Ist das richtig?
Ja, der Fußball professionalisiert sich immer weiter. Das geschieht natürlich unter Druck. Der Druck kommt von den großen Clubs, die immer größere Investoren anziehen. Und diese Investoren stellen ganz andere Ansprüche an die Clubs. Also dieses, man verwaltet so ein bisschen den Verein und guckt, dass man genug Geld hat. Und als ansonsten guckt alle nur darauf, wer links außen spielt und ob die Viererkette die richtigen Bewegungen macht. Das ist halt vorbei. Diese Mannschaften sind Produkte, die müssen bestimmte Formate erfüllen. Und dahinter ist eine Riesenmaschine, die natürlich immer versucht, die Erträge weiter zu steigern und immer besser zu werden. Und wenn ich Leute in diese Branche hole oder wenn Leute diese Branche drängen, Leute, Unternehmen, die sagen, wir investieren hier, wir wollen natürlich das Geld möglichst optimal investieren, dann verändert das natürlich auch den Sportbereich in extremem Maße und die Herausforderungen an die Organisation, die man dahinter hat.
Und wer sind da Vorbilder? Wo kann man da hingucken, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie wird künftig Fußball als Teil der Unterhaltungsindustrie geführt werden?
Naja, es gibt, sagen wir mal, wenn man global guckt, dann könnte man sagen, oder kann man natürlich sagen, es gibt mittlerweile richtige Fußballkonzerne, also die eben nicht nur einen Club haben, sondern ein Dutzend weltweit. Die Clubs arbeiten zusammen, die versuchen, Synergien zu heben natürlich auch. Gleichzeitig gibt es wiederum Investoren, gerade aus den USA, die sich in verschiedenen Sportarten einkaufen und dann auch sagen, Sportclubs, ob nun Football, Basketball, Fußball, ticken alle ähnlich. Das heißt, auch da kann ich Synergien heben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, in der Bundesliga gibt es auch mittlerweile den ein oder anderen Manager neben Herrn Caro, der zusätzliche Erfahrungen mitbringt aus anderen Bereichen. Also man kann zum Beispiel an Herrn Dresen denken bei Bayern München, der da jetzt seit einiger Zeit, seit noch nicht so lange Zeit CEO ist, der ist eigentlich Banker. Das heißt, da kommt Know-how in die Bundesliga rein, in den Fußball rein, das bisher eher nicht so stark bewertet wurde, was aber jetzt viel wichtiger wird, wenn man mit diesen neuen Investoren, diesen neuen Stakeholdern sprechen möchte und die verstehen möchte auch.
Und du schaust ja auch dann immer vor allen Dingen auf die weltweit erfolgreichste Fußballliga, die Premier League, hast dich auch mal intensiv mit Jürgen Klopp und dessen Art und Weise, wie er managt, auseinandergesetzt. Genau. Und jetzt auch wieder geschaut auf die City Football Group, wo ich mir vorstellen konnte, was dahinter steckt, aber es nicht so richtig wusste.
Ja, das ist im Prinzip der größte oder der wichtigste globale Fußballkonzern. City, sagt ja schon der Name, Manchester City ist die wichtigste Marke, der aktuelle Premier League-Sieger, Herr Guardiola ist der Trainer, den kennt jeder, der sich für Fußball interessiert, und Herr Haaland spielt im Sturm, den kennt auch jeder. Das Geld kommt aus Abu Dhabi, also ist auch so ein Beispiel, da haben wir ja in verschiedenen Clubs mittlerweile Investoren aus dem arabischen Raum, aus China mittlerweile auch, die in den Fußball investieren, weil sie sich davon Rendite versprechen. Und ich hatte die Gelegenheit auch, den Ferran Soriano zu befragen, das ist der CEO der City Football Group. Das Interessante an Herrn Soriano ist, der kennt den Herrn Caro aus gemeinsamer Gremienarbeit in verschiedenen europäischen Organisationen, unter anderem bei der ECA, bei der Europäischen Clubvereinigung, und ist auch aus Barcelona ursprünglich, also ist Katalane. Herr Caro ist kein Katalaner, der ist zugewandert, aber ist natürlich da aufgewachsen. Und der Ferran Soriano war auch in einer ganz anderen Branche mal aktiv. Der war unter anderem mal CEO einer Fluglinie in Katalonien. Der hat dann vorher bei Barcelona gearbeitet, dann hat er eine Fluglinie geleitet. Also das ist auch jemand, der andere Branchen kennt. Und der hat mir gesagt, man muss Fußball heute führen wie jede andere Firma auch. Also dieser Touch, diese Legende, die Fußballer immer um ihre Clubs weben, das fürs Image brauchen die das, dass das was ganz Besonderes ist, das stimmt. Was das Management angeht, eigentlich nicht. Also man braucht gute Manager, und die können aus allen möglichen Branchen kommen. Und Herr Caro sieht das ganz genauso. Also dem war schon klar, wenn er in den Fußball kommt, wird sich einiges ändern. Du hast ein anderes Umfeld, viel mehr Öffentlichkeit. Dieses Erratische kommt dazu. Aber wenn es darum geht, so eine Firma zu führen, dann gibt es viele Regeln, die auf andere Branchen auch übertragbar sind. Und das ist dann nicht so was anderes.
Und dann nähern wir uns jetzt, oder sollten wir uns jetzt nähern, einem Thema, das gerade für reichlich Konfliktstoff sorgt an jedem Wochenende in den Stadien. Weil das, was du schilderst, ist die marktwirtschaftliche Realität. Aber auf den Tribünen, in den Fankurven gibt es eine andere Realität. Die wollen das eben gerade nicht, und da gibt's gerade ganz konkret dieses Projekt, dass die DFL sich öffnen will für Investoren. Da geht es um Vermarktungsrechte. Ich schätze mal, Fernando Caro ist ein Befürworter, ne?
Es geht um die Vermarktungsrechte insgesamt. Mhm. Und ja, er ist ein Befürworter. Ich glaube gar nicht mal so sehr, auch wegen des Geldes natürlich, dass das der Bundesliga dann frühzeitiger zufließt, als wenn man die Jahre das abwarten würde. Aber auch, weil er, glaube ich, sieht, dass da auch wieder Know-how reinkommt, das die Liga voranbringt. Also ist ja so, dass der Deal bis Ende März stehen soll. Es gibt noch zwei Unternehmen, zwei Bieter im Rennen. Das sind CVC und Blackstone, also zwei der größten Private-Equity-Firmen, die wir kennen. Und es wird dann eigentlich erst so richtig spannend, wenn der Deal mal steht, weil dann gibt es eine gemeinsame Firma, an der bekommen die Investoren voraussichtlich 8%. Das heißt aber, die Fußballblase, sage ich mal, und die Private Equity Blase müssen dann zusammenarbeiten. Und das wird extrem spannend, weil der Prozess jetzt schon gezeigt hat, aus meiner Sicht, dass die ein großes Problem haben, einander zu verstehen, weil die Fußballleute denken eben noch echt ganz anders als die Private Equity Leute, die ja auch nicht jeder versteht. Und der Herr Caro ist halt einer der ganz wenigen Führungspersonen in der Bundesliga, der eben beide Seiten hervorragend kennt. Der hat bei Bertelsmann viel mit Private Equity Firmen zusammengearbeitet, hat M&A gemacht für Bertelsmann immer wieder. Der kennt die alle. Und jetzt hat er sich eben auch fast sechs Jahre lang in den Fußball reingefuchst. Und das Interessante ist, er hat uns auch gesagt, wenn seine Kollegen ihn fragen würden, würde er auch in diese Firma, in einen der Aufsichtsgremien reingehen, um da eben zu helfen, weil er, glaube ich, weiß, dass sein Know-how da relativ einzigartig ist für die Liga und er natürlich Teil der Liga ist, Verantwortung übernehmen möchte, nicht weglaufen möchte und sagt, ich könnte da möglicherweise eine gute Rolle spielen.
Das hieße dann, er würde über Bayern 04 Leverkusen hinaus eben tatsächlich dann für die gesamte DFL, für den gesamten Profifußball in Deutschland auch an einer ganz wichtigen Funktion wirken. Das Problem ist nur, du hast gesagt, die Welten verstehen sich nicht. Ja, das kann man jedes Wochenende auch sehen, in einer besonderen Ausprägung eben, wenn die Fans jetzt die Spiele stören. Aus ihrer Sicht ist es keine Störung vermutlich. Ja, was sagt Caro dazu?
Schokotaler werfen, ja. Letzte Woche noch in Köln im Stadion erlebt, war sehr lustig. Vor allem ein paar Stuttgarter haben sich dann direkt einen in den Mund geschoben, fanden die auch lustig. der Caro sagt, ähnlich was die andere Befürworter auch sagen, ja, dass die Bundesliga sich entscheiden muss. Also wenn man international konkurrenzfähig bleiben will, dann muss man sich solchen Ideen öffnen, dann muss man das versuchen. Es gibt ja schon mehrere Ligen, die diese Deals schon gemacht haben. Frankreich hat das gemacht, Spanien hat das gemacht. Das heißt, die sind da noch nicht mal die Ersten. Die andere Wahl ist zu sagen, wir klinken uns aus dem, also sozusagen aus der Marktwirtschaft im Fußball aus. Und dann sind wir halt nur noch eine bessere Regionalliga in Europa. Das wiederum wird aber möglicherweise zwei dramatische Folgen haben. Die eine Folge ist, dass möglicherweise die erste und die zweite Liga auseinanderfallen könnten. Die sind ja bei uns in der DFL noch gemeinsam organisiert. In anderen Ländern sind die längst getrennt, weil die Interessen so krass unterschiedlich sind. Und treibende Kraft, sagen wir mal, unter den Gegnern dieses Deals sind schon auch viele Zweitligisten, weil die eben glauben, wir können da nicht viel gewinnen. Und das ist nur was nur gut für die Großen. Die zweite Spaltung könnte drohen, wenn wir so eine, sagen wir mal, Regionalliga hier hätten, wo dann Schalke gegen Frankfurt spielt, ja, wenn Schalke wieder aufsteigen würde, dann interessiert das die Schalker und die Frankfurter und sonst halt niemanden, weil dann keine tollen Spieler spielen. Dann würden sich natürlich Clubs wie Bayern oder Dortmund sagen, das ist hier nicht unsere Kragenweite, da haben wir nichts davon. Dann gehen wir lieber und spielen bei der Super League mit. Das Thema gibt's ja schon länger, ist jetzt einmal gescheitert. Das heißt auch nicht, dass es nicht wieder hochkommt. Und spielen dann gegen die anderen Investorenclubs. Und dann haben wir mit der Bundesliga nichts mehr zu tun. Und dann können wir uns vorstellen, wie das wäre, wenn Bayern, Dortmund, wer weiß, vielleicht Leverkusen, die werden das sagen. Die haben ja alle gesagt, sie machen da nie mit. Aber wenn das wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist, weil die Bundesliga so verzwergt, dann werden die das machen. Hm. Und dann sind die weg aus Deutschland und spielen dann noch europäisch. Hm. Die Gefahr besteht auch.
Wie ist denn da gerade die Gefechtslage? Wird der Einstieg der Investoren kommen oder wird er noch scheitern?
Ja, das hängt immer davon ab, wen man fragt. Also an sich hat die DFL das ja beschlossen und das Präsidium der DFL, das sind im Endeffekt nur ein halbes Dutzend Leute unter der Führung von Herrn Watzke, haben ein Mandat, einen Deal abzuschließen. Das werden die nach allem, was wir wissen, auch in den nächsten 6 Wochen tun. Also bis Ostern sollte das eigentlich stehen. Die Frage ist aber, und das sagen mir auch viele, selbst die dafür sind, was passiert dann? Wie groß wird die Opposition sein, der Fans oder auch der Manager, die das nicht wollen, oder der Clubchefs? Kann die DFL dann einfach sagen, wenn es eine Riesenwelle gibt gegen den Deal, wir machen es trotzdem? Also man muss sagen, im Fußball sind relativ viele Manager auch verhältnismäßig opportunistisch. Die haben so ein bisschen Angst vor den Fans. Die haben, wenn dann zu viel Gegenwind kommt, dann kippen die um. Also bestes Beispiel war bei der Abstimmung über den letzten Deal, als es gescheitert ist. Also das Mandat ist ja schon zweimal gescheitert, die Verhandlung. Haben einige Clubchefs bei der DFL gesagt, wir sind dafür. Und als dann abgestimmt wurde, haben sie dagegen gestimmt, weil sie nämlich Angst hatten, dass sie mit ihrem Votum dann in ihren Heimatvereinen kritisiert werden oder dafür zur Verantwortung gezogen werden. Das ist schon ziemlich schräg, hat die Leute wie Caro auch extrem verärgert. Also ob das dann am Ende kommt, ich weiß es nicht.
Was ist denn überhaupt inhaltlich substanziell zu erwarten, wenn dieser Deal kommt? Also wenn die Finanzinvestoren einsteigen, Geld geben, was ist denn überhaupt an Folgen für das Produkt Fußball, für die weitere Entwicklung in Richtung Unterhaltungsindustrie zu erwarten? Womit kann man da rechnen? Mehr Werbepausen oder mehr Werbeflächen oder was ist da zu erwarten?
Naja, der zentrale Plan der Bundesliga ist eigentlich, mit dem Investorengeld eine eigene Plattform aufzubauen. Also das heißt, man schafft ein eigenes Produkt. Bisher ist es ja so, die haben nur die Bilder aus dem Stadion, die verkaufen. Alle 4 Jahre gibt es eine Ausschreibung, die neue fängt nach Ostern an. Was die aber möchten ist, was die Vision ist, die Bundesliga hat praktisch ein eigenes Streaming-Angebot mit allem Pipapo, mit Blick in die Kabine, mit Statistiken, mit super dollen Kameraeinstellungen, also viel besser, als was man bisher kannte. Und macht das selber, das soll ein Unternehmen dann leisten, was die DFL mit dem Geld der Investoren aufstellt. Und das Produkt, was man dann hat, das vermarktet man dann. Beispiel, das ist so ein Traum, unter anderem auch von den Rummenigge mal immer gewesen, dass man eben nicht mehr die Rechte jetzt an Sky oder so verkauft, die ja nur in verschiedenen Ländern sind, sondern dass man zum Beispiel dann mit Apple ins Geschäft kommt, mit Amazon, die dann nämlich sagen, boah, das ist ein tolles Produkt für unsere Plattform und die können das natürlich sofort global ausrollen in einem Schwung. Mhm. Und das ist eigentlich der große Plan. Das heißt, in die jetzige Ausschreibung, die wird nochmal eine konventionelle sein und die hoffen dann, wenn in 3 Jahren das Streaming-Portal steht, mit dem Investorengeld losgetreten oder gegründet, aufgestellt, dann kann man ganz anders dieses Produkt vermarkten. Hoffentlich dann aus Sicht der Liga viel teurer an größere Partner global, weil ein Großvolumen der Bundesliga ist, die globale Strahlkraft ist relativ gering. Deswegen sind die Einnahmen außerhalb von Deutschland relativ überschaubar im Vergleich zur Premier League oder auch zur spanischen Liga.
Okay, verstanden. Und da würde dann Fernando Caro aus den von dir genannten Gründen eine zentrale Rolle spielen. Zum Schluss, Christoph, die einfachste Frage. Wird Bayern 04 Leverkusen deutscher Meister? Und warum?
Oh ja, ja. Jetzt gehe ich auf ein sehr wackeliges oder sehr glattes Terrain hier. Also ich glaube, die Chance, dass der Club endlich diesen Spottnamen Vizekusen loswerden kann, den die ja vor 20 Jahren mal eingeheimt haben, als sie in wenigen Wochen 3 Titel verspielt haben, die war nie besser. Da scheint vieles richtig zu funktionieren im Moment. Und ich bin ja Hobbytrainer einer Kinderfußballmannschaft hier bei mir im Rhein-Sieg-Kreis und ein großer Fan von Florian Wirtz, weil das ein toller Fußballer ist. Und deswegen sage ich, Bayern 04 wird Meister.
Sehr gut, sehr nachvollziehbar. Und unsere Hörerinnen und Hörer wissen jetzt dank dir, dass wenn Bayern 04 Leverkusen deutscher Meister wird, das nicht nur an Florian Wirtz liegt, sondern eben auch an Fernando Caro. Christoph, genau. Ich habe eine Menge gelernt heute Morgen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie es im Fußballbusiness weitergeht und vor allem auf welche Typen von Managerinnen und Manager Sie in der deutschen Wirtschaft achten sollten, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins. Da ist alles inklusive, sei es in digital, sei es in Print. Sie finden alle Informationen dazu in unserer App, auf der Website und natürlich auch in den Shownotes. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Christoph Nesshöfer, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und vergessen Sie den Sport nicht. We'll be right back.